Hallo Welt und herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: App Stores als Gatekeeper. Umso wichtiger der Mobile Games Markt wird, desto wichtiger werden auch App Stores als Gatekeeper. Zu weiten Teilen entscheiden Google und Apple nach mal mehr und mal weniger transparenten Kriterien, welche Computerspiele auf den Smartphones und Tablets dieser Welt veröffentlicht werden. Wir beschäftigen uns heute mit zwei kontroversen Fällen, die sich kürzlich ereignet haben. Erstens sprechen wir mit Andre von Charles Games, deren dokumentarisches Adventure-Attentat 1942 trotz der Sozialadäquanzklausel aufgrund der Darstellung von Hakenkreuzen nicht im Google Play Store erscheinen durfte. Zweitens diskutieren wir über die Entfernung von Fortnite aus dem App Store, nachdem Epic Games eine Gewinnbeteiligung von Apple umgangen hatte. Außerdem geht es um Fall Guys, um streikende AutorInnen und Free Pixel Diskurs. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel Diskurs Episode 202 mit
Tobi Klüss
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 16. August im schönen Jahre 2020 und der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder für euch da, liebe Leute da draußen. Zunächst mal möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön dalassen an alle diejenigen, die sich an unserer Umfrage zum Lesekreis, den wir in der letzten Woche veröffentlicht haben, beteiligt haben. Tascha, du hattest eine Umfrage auf Instagram gestartet und ich kurz darauf dann nochmal auf Twitter und wir wollten einfach mal rausfinden, wie der Lesekreis so ankam.
Und also ich muss mal sagen, bei Instagram sehr gut, also 100% wollten den gerne nochmal hören beziehungsweise regelmäßig hören und ich habe sogar auch einige nette Nachrichten bekommen, die der Sache Nachdruck verliehen haben, wie unheimlich toll dieser Lesekreis war. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, ähnlich war es tatsächlich auch auf Twitter. Ich glaube, wir haben eine Person, die gesagt hat, nö, bitte nicht. Aber ansonsten ist tatsächlich das Feedback ein ausnehmend positives. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall, wir werden das nochmal genauer besprechen, wie wir das machen. Aber wir werden diesem Wunsch selbstverständlich auch nachkommen. Denn für uns war natürlich der Lesekreis auch eine wirklich schöne Erfahrung. Deshalb würde ich sagen, liebe Leute da draußen, könnt ihr euch auf jeden Fall auch künftig auf weitere Lesekreise freuen.
Eine Person meinte doch sogar als Premium-Content, bitte.
Wenn es sein muss als Premium-Content.
Wenn es sein muss, zahle ich auch dafür, aber das wird ja auch dann kostenfrei für euch sein, also ihr könnt dann reinklicken. Also und ich würde mich sehr freuen, weil ich war ja beim letzten Mal nicht dabei und dann gibt es mir die Chance, auch in einem Lesekreis teilzunehmen.
Wenn wir schon darauf zu sprechen kommen, dann nutze ich das kurz auch als Drop an dieser Stelle. Denn wie ihr wisst, liebe Leute, ist Pixeldiskurs ein Format, das für euch kostenfrei zur Verfügung steht. Das ist auch Teil unserer Philosophie, dass wir unsere Sendung also allen erdenklichen Personen zugänglich machen wollen. Aus diesem Grunde ist es natürlich so, dass sich das Projekt irgendwie anders finanzieren muss und das machen wir über unsere Steady-Kampagne. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet mit einem kleinen Obolus pro Monat, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr auf steadyhq.com/pixeldiskurs geht oder klassischerweise auf pixeldiskurs.de und dann dem Unterstütze uns Button folgt. Jede Unterstützung, egal wie gering der Betrag auch sein mag, ist für uns eine große Hilfe. Und ich würde sagen, ich haue gerade noch, bevor wir dann in die Spielewoche starten, einen Steam-Key raus, denn wir sind nach wie vor im Begriff, unsere Pixeldiskurs-Keys zu verteilen. Das sind Keys aus der Community, die wir bekommen und dann weiter verteilen an Personen, die diese Titel möglicherweise interessieren könnten. In dieser Woche ist das Rears von Abbey Games 2013. Ich lese mal kurz die Steam-Beschreibung vor von Rears. In Rears, you control powerful giants to shape the planet to your will. You can create mountains, oceans, forests and more. Enrich your planet with plants, minerals and animal life. There is only one thing on the planet that you do not control. Mankind, with all their virtues and all their vices. Rias ist ein Titel, der überwiegend positiv rezensiert wurde. Ich persönlich bin mit dem Spiel nicht vertraut und nehme an, ihr beiden auch nicht, oder?
Sagt mir gar nichts.
Ja, hat mir tatsächlich auch nichts gesagt. Sieht aber recht putzig aus, wie gesagt, von 2013. Und der Steam-Code für diejenigen da draußen, die Interesse haben, lautet wie folgt. H3ZFD 348BI YWAT 0. Das ist der Steam-Key für Rias. Viel Spaß damit und wenn ihr Lust habt und wenn ihr möglicherweise noch auf einigen Codes sitzt und wisst nicht, wohin damit, dann könnt ihr diese gerne an simon@pixeldiskurs.de schicken oder bei Twitter einfach Pixeldiskurs anschreiben, bei Instagram, bei Facebook natürlich ebenso und uns eure Keys schicken, die wir dann wiederum verteilen. Tobi, du warst gestern kurz bei mir.
Ja, ich war.
Ja, du hast dir nämlich Move Controller geschnappt und hattest auf der Rückbank deines Autos hattest du so ein bisschen leicht zerknitterten PlayStation VR Karton.
Ja. Ja, der ist vom Laster gefallen. Ich habe bei eBay, deswegen war es ein leichter zerknitterter Karton, habe ich die letzten Wochen immer mal so ein bisschen beobachtet und geschaut und auch zwischendurch ersteigert oder geboten, wenn man so will, und habe dann jetzt tatsächlich dann letzte Woche, glaube ich, irgendwann dann den Zuschlag bekommen für halt ein VR-System mit zusätzlich 3 Spielen, leider keine Move-Controller mit dabei, aber für 120 € habe ich ausgegeben. Für halt das VR-System plus halt 3 Spiele liegt das VR-System, wenn ich mir so den Wiederverkaufswert vielleicht von den Spielen überlege, ungefähr bei vielleicht 40 €. Also eigentlich nur 80 € für ein System ist schon ziemlich cool. Und ich habe dann auch gestern das direkt ausprobiert, um mal zu gucken, ob es funktioniert, nachdem ich dann bei dir dankenswerterweise deine alten Move-Controller mir abholen konnte. Und es funktioniert, weil es ist ja immer so die Befürchtung, dass man dann, wenn man so einen eBay-Kauf macht, dann da sitzt und hat irgendwie so ein zerschmettertes VR-System und dann kann man da höchstens noch bei Halloween vielleicht irgendwie mit rumlaufen oder so und hat halt Schrott. Aber es hat halt funktioniert. Und noch ein Hinweis vielleicht für euch, wenn ihr unterwegs seid. Also 2 wichtige Tipps. Es gibt Leute, die machen so eine komische Geschichte. Barzahlung bei Abholung und dann Versand. Und das sieht man dann nicht. Darauf sollte man achten, dass man solche Sachen quasi schon direkt weglässt. Und dann bei den VR-Systemen, wenn ihr da halt auch versucht, ein billiges Schnäppchen zu schlagen.
Ein Schnippchen schlagen.
Ich kann keine Sprichwörter. Naja, jedenfalls, falls ihr da auch irgendwie ein VR-System ersteigern wollt, dann einfach ein bisschen Geduld haben, weil es gibt welche, die gehen dann irgendwie für 170, 180 oder so weg. Und wenn man mal Glück hat, dann kriegt man halt auch so ein 120er-Ding. Also das, was ich damit eigentlich sagen will, der Einstieg in VR ist mittlerweile schon relativ bezahlbar.
Du bist ja jetzt auch Late Adopter von PlayStation VR. Du bist damit natürlich etwas vertraut. Ich weiß, wir hatten auch im Game Lab einige Sessions. Wir haben auch auf der Gamescom immer schon mal VR-Titel ausprobiert. Aber wie ist jetzt so dein erster Eindruck, wenn du das Ding zu Hause hast?
Klar, das ist natürlich ein Punkt. Ich bin jetzt eigentlich super spät dran. Die PlayStation 5 wird ja auch VR unterstützen, aber es gibt ja mittlerweile auch irgendwie das zweite System und so weiter. Also da hast du schon recht. Und zu deiner Frage, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Und nicht nur eigentlich, weil ich habe ja dann erstmal die Controller aufgeladen. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, war mit dem normalen Controller so ein bisschen zu spielen. Das geht an sich, das habe ich in Blood and Truth, habe ich das ausprobiert. Das geht so ein bisschen, wenn man halt einen Shooter spielt, wo man dann auch ja irgendwie dann versucht zu zielen und Co. Aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, wenn man dann diese Move-Controller in der Hand hat. Und es kommt natürlich aufs Spiel drauf an. Also das ist einerseits so eine Erfahrung. Und was ich aber auch echt sagen muss, während ich zwischendurch halt Controller aufgeladen habe, habe ich halt auch ausprobiert, inwiefern sich das halt eignet, um 360-Grad-Videos zu schauen. Und das geht halt ziemlich gut. Und ich finde das eigentlich auch eine ziemlich spannende Erfahrung, weil ich war dann gestern irgendwie kurz in Japan und habe mir da irgendwie so ein zusammengeschnittenes Ding angeguckt, wo man irgendwie einmal bei so einem Sumo-Ringer steht, dann einmal irgendwie mitten auf der Straße, dann einmal irgendwie auf so einem Teller zusammen mit Sushi quasi liegt und alle Menschen ganz riesig sind, sowas in der Art. Und danach noch irgendwie so eine Fahrt durch New York, also um so ein bisschen von zu Hause aus zu reisen. Das war nämlich auch mein Gedanke. Jetzt zu Corona-Zeiten kann man ja gar nicht so viel rausgehen oder so viel machen. Das geht schon ziemlich gut. Also es funktioniert auch als Multimedia-Erfahrungsstation. Das ist das eine Ding. Und das andere Spiel ist natürlich auch spannend. Dann komme ich vielleicht direkt mal zum Spiel, was ich gespielt habe. Iron Man VR habe ich ja letztes Jahr schon auf der Gamescom kurz ausprobiert und da war ich so ein bisschen ja desillusioniert, weil das war halt so eine im weitesten Sinne Tech-Demo, weil man halt so durch Ringe durchfliegen musste und so. Das Ganze war irgendwie auf 20 Minuten begrenzt, glaube ich. Und es war jetzt nicht so spannend. Und ich bin jetzt so 2-3 Stunden drin. Ist natürlich noch keine abschließende Rezension. Aber das Umherfliegen als Iron Man macht schon ziemlich viel Spaß. Auch das Schießen auf irgendwie Gegner, die halt bis jetzt nur irgendwelche Drohnen und Co. sind, macht ziemlich viel Spaß. Was man halt aber schon sagen kann, ist, die Grafik ist teilweise schon, also ganz cool in so Außenarealen, wo eher so Natur und Co. ist. Aber dann hatte ich jetzt eine Szene heute Morgen direkt, wo ich dachte, sorry, aber das ist doch irgendwie PlayStation 1 Grafik, wo sie irgendwie so eine Stadt modelliert haben. Das rückt aber ganz schnell so ein bisschen in den Hintergrund, weil man sich eher darauf konzentriert, die richtigen Bewegungen und Co. auszuüben. Und ich habe schon gesehen, das ist nämlich mein Hauptziel, dann vielleicht nämlich noch der dritte, letzte abschließende Punkt zu meiner VR-Erfahrung bisher, ist nämlich das Kalorienzählen. Ich habe irgendwie 108 oder so Bewegungspunkte auf meiner Apple Watch direkt irgendwie heute Morgen damit schon erspielt und das finde ich halt ziemlich cool. Also das ist auch irgendwie das Hauptinteresse, was ich daran hatte, mich zu Hause mehr zu bewegen, um meinem Pandemiebauch entgegenzuwirken.
Bezüglich der grafischen Darstellung muss man natürlich auch berücksichtigen, du hast ja eine Slim PS4, ne? Und ich meine, man würde jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich das ernst meint und sagt, ich will jetzt die bestmöglichste PlayStation VR-Erfahrung, dann hat man natürlich idealerweise auch eine PS4 Pro, wobei sich so eine Anschaffung jetzt im Moment nicht mehr lohnt. Wenn die PS5 kommt, dann wird das sowieso nochmal ein grafisches Upgrade sein und ich hoffe dann auch die Schwelle erreicht sein, wo ich zum Beispiel auch sagen würde, ich steige gerne in VR ein, weil ich das Gefühl habe, dass hier wirklich für mich auch glaubwürdige Welten auf einer Konsole, auf einer Standalone-Konsole modelliert werden können.
Ja, wobei, also bei Iron Man muss ich dir widersprechen, da ist tatsächlich das Problem, das ist dann so ranzig modelliert. Also diese Stadt zum Beispiel besteht dann echt nur aus so schwarzen Blöcken, wo so kleine weiße Dots draufgeklebt worden sind. Also das ist nicht in allen Sequenzen so. Es gibt auch Sequenzen, die sind super schön. Zum Beispiel das Innenhaus von Tony Stark, so eine Mansion, die er da hat. Auch Pepper ist eine ziemlich coole Figur. Die ist jetzt nicht so super intensiv detailgetreu dargestellt und so, aber die anderen Figuren kommen schon alle ganz gut rüber, aber es gibt halt Levelabschnitte, wo du dann kämpfen musst, die von sich aus, da wird auch keine PlayStation Pro oder sonst was noch irgendwie was rausreißen oder so, aber klar, es ist eine Konsolenerfahrung, es ist keine Oculus Rift oder so, das muss man halt mit dazu bedenken, aber das war auch nicht mein Hauptanliegen, also mir reicht auch irgendwie so dieses Astrobot Rescue Mission, also irgendwie so Comic-Grafik und so. Achso, ein was muss ich noch sagen, was ganz großartig ist, sind diese kleinen Kurzfilme von den Machern von Ice Age, die kann man sich kostenlos runterladen und dann gibt's einmal eine Geschichte mit Aliens, die so ein kleines Häschen erschrecken, weil sie gerade die Erde invasieren und es gibt eine sehr längere Story, ist glaube ich so 10, 15 Minuten auch lang, wo es darum geht, wie der Rabe seine Farbe erhalten hat. Wunderschöne Geschichte und dann stehst du halt einfach wie im Theater, als ob du dann neben der Bühne stehst oder quasi in der Bühne. Also das ist wirklich, das hat mich echt sehr gefreut, weil es echt einfach eine tolle Erfahrung ist.
Ach, jetzt machst du mir das auch so wieder so schmackhaft. Ich hadere ja schon länger damit, aber ich halte mich noch mal zurück, bis dann die PS5 kommt. Und dann, glaube ich, ziehe ich eine Anschaffung von VR in Erwägung.
Ja, plus, dass du dann auch wahrscheinlich die Version 2 kaufen kannst. Ich glaube, die ist noch mal ein bisschen besser. Also bei mir dürfte das auch die Version 1 gewesen sein. Ich glaube, da gibt es noch mal eine bessere Auflösung oder so, weil das Display hat ja auch eine Auflösung für sich. Also weil du schaust ja eigentlich auf ein Display, was direkt vor deiner Nase hängt. Aber das wäre es erstmal von meiner Seite aus zu VR. Du hast aber nämlich ja auch noch mal einen spannenden Titel gespielt, den ich schon auch runtergeladen habe, aber noch nicht gespielt habe. Dieses fast schon Takeshis Castle-artige Spiel, was man irgendwie mit 60 Leuten zusammenspielt, mit dieser knopfigen Optik, wie hieß es noch gleich?
Fall Guys, ja. Ich habe das Spiel schon etwas länger im Auge, habe es mir aber noch nie so wirklich intensiver angeschaut. Und jetzt ist das Problem aber, der Fall Guys Twitter-Account, also at Fall Guys Game, der offizielle Twitter-Account, ist einfach so lustig und so charmant. Ich konnte nicht umhin, ich glaube, das ist wirklich, da sitzt jemand dahinter. Also es ist so charmant. Hier ist zum Beispiel, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgescrollt durch die Antworten und hier fragt zum Beispiel eine Person namens Drake Force, tweeted at Fall Guys Game und fragt, can we have resolution support for 5120 to 1440 please in an update? Und die Antwort von Fall Guys ist, lol, I don't think anyone on the dev team even has a resolution that wide. Also das ist nur so, also es ist tatsächlich wirklich große Comedy und sehr gelungenes Marketing. Bei mir hat es auch tatsächlich gegriffen. Ich habe mir dann Fall Guys runtergeladen, denn es ist in diesem Monat im PlayStation Plus Abo enthalten. Ich glaube, der Titel ist sogar schon etwas länger raus. Ich glaube, Februar 2020 oder sowas ist Fall Guys rausgekommen, aber kommt jetzt scheinbar erst wirklich zu so einer richtigen Blüte. Es scheint mir so zu sein, als wenn gegenwärtig viel darüber gesprochen wird. Und ich finde auch, das Prinzip ist ein sehr spannendes, Tobi. Du hast schon Takeshis Castle angesprochen als Inspiration und das passt total. Ihr könnt euch das im Grunde so vorstellen. Eigentlich ist das Grundprinzip ein Battle Royale. 60 Personen. Und es ist auch, wenn man das Spiel startet, ist man in einem Interface, das demjenigen von Fortnite sehr ähnlich ist. Also du hast dann da deine Figur und du kannst dann so ein bisschen mit den Schultertasten durchschalten, kannst dann irgendwie die Figur noch ein bisschen anpassen, ästhetisch, Kleidung und sowas. Natürlich gibt's auch einen Shop dazu mit Microtransactions, die natürlich aber rein kosmetischer Natur sind und recht unaufdringlich platziert. Das muss man schon sagen. Also das ist auf jeden Fall verschmerzbar. Und dann geht das im Grunde auch schon los. Es gibt nur eine Taste, die heißt Play. Und dann ist man im kurzen Ladebildschirm und wird dann in so eine Art Game Show gefeuert, wo also 60 Personen in, ich glaube, immer 5 Spielen versuchen zu überleben. Das ist so eine ganz abstrakte, oder so eine cutesy Optik. Die Figuren sehen aus wie so Böhnchen mit so kleinen Beinen und Armen dran. Also es ist sehr kindgerecht. Und die Spiele belaufen sich dann darauf etwa, das persönlich finde ich zum Beispiel wahnsinnig lustig, dass man so Takeshis Castle-esque eine Reihe von Wänden hat, in die Türen eingelassen sind. Einige dieser Türen gehen auf und andere nicht. Und jetzt geht es darum, dass man versucht, möglichst schnell ans andere Ende dieser Bahn zu kommen, ins Ziel zu rennen, um nicht eliminiert zu werden. Das heißt also, 60 dieser lustigen Böhnchenfiguren rennen auf diese Türen zu und die Hälfte davon springt irgendwo gegen die Wand und muss sich dann wieder neu orientieren und es ist ein einziges Gewusel und die fallen dann auch so lustig übereinander und so versucht man sich sozusagen möglichst von Runde zu Runde durchzuhangeln und nicht eliminiert zu werden, um dann letztendlich eine Krone zu ergattern. Ich habe es persönlich noch nicht geschafft. Ich habe erst jetzt so 20, 30 Runden gespielt, habe aber noch kein Krönchen ergattern können. Also es ist meiner Einschätzung nach eine sehr charmante, spielerische Umsetzung des eigentlich mittlerweile fast etwas fad gewordenen Battle Royale-Prinzips. Fall Guys, ja. Tascha, das ist doch eigentlich was, wofür man dich auch begeistern könnte, oder? So als Online.
Ja, es klingt ganz interessant, muss ich sagen. Vielleicht probiere ich das mal aus, wenn ich demnächst wieder etwas mehr Luft habe.
Hat das nicht sogar so ein Crossplay-Funktion? War da nicht was?
Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das weiß ich nicht, aber ich würde mal annehmen, weil es gibt nichts daran. Also, wenn man so die unterschiedlichen Spiele durchdenkt, das sind alles so Sachen wie hüpfe über die Hindernisse und komme ins Ziel oder weiche irgendwie riesigen Früchten aus, die dir entgegenfliegen. Also, man muss sagen, manche der Spiele sind besser als andere. Diese Rennen sind in der Regel sehr gelungen, aber es gibt zwei Spiele, die ich persönlich nicht so toll finde. Das ist ja im Grunde so wie so Mario Party Minigames eigentlich. Es gibt ein Spiel, das besteht daraus, dass man über so eine Art Schiffsschaukeln drüber hüpfen muss. Und das Problem ist natürlich, wenn das jetzt irgendwie 60 Leute sind und die rennen dahin, dann klappen diese Schiffsschaukeln relativ schnell in eine Richtung und bleiben dann auch so. Und dann steht man da halt davor und rutscht die ganze Zeit immer nur ins Nichts und sowas. Das ist also, da fehlt dann Koordination. Und es gibt Spiele, die sind teambasiert. Manche der Figuren haben Fuchsschwänze und andere nicht. Und das Ziel ist, du musst versuchen, möglichst am Ende dieses Spiels einen Fuchsschwanz zu haben. beziehungsweise mit deinem Team mehr Fuchsschwänze zu haben als die anderen Teams. Und dann musst du halt hinter den anderen Figuren herrennen und versuchen, denen diesen Fuchsschwanz wegzunehmen. Dann ploppt der an dir auf und dann wirst du wiederum gejagt. Eigentlich so ein Fangenspiel. Mhm. Ist an sich ein nettes Konzept, aber so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen dröge, weil das dann recht lange dauert und die Figuren rennen halt alle gleich schnell. Und ja, dadurch ergibt sich nicht wirklich so eine Spannung, eher so in den letzten 20 Sekunden. Aber ja, also es geht schon. Es könnte auch in seinen Ladezeiten etwas kompakter sein. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich echt ein tolles, unterhaltsames Partyspielchen, das man einfach mal so abends spielen kann. Und man kann natürlich seine Freunde auch einladen, da mitzumachen. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Können wir ja mal ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich hatte das nämlich runtergeladen, als wir so eine Art Japan-Anime-Sushi-Sake-Abend gemacht haben. Und dann haben wir irgendwie nach Spielen gesucht, die wir zusammen spielen können. Und dann hatte ich das entdeckt. Und dann hatte ich dann aber irgendwie keine Lust, mich dann noch irgendwie anzumelden und Co., weil ich dann irgendwie aus dem PlayStation-Network raus war. Aber da hatte ich es dann schon runtergeladen und dachte so, oh, vielleicht kann man das ja zusammenspielen.
Ich glaube, lokal geht das nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber wir wollten es ja runterladen. Wir hätten dann wahrscheinlich irgendwie den Controller rumgereicht. Weil was Kleines, was wir nämlich noch gespielt haben, war hier Lovers in a Dangerous Space Time. Das war ziemlich großartig, weil das kann man ja zu zweit dann spielen oder auch mit mehr Controller mit zu dritt oder so. Und man ist unterwegs in einem kleinen rosa Raumschiff und man muss Häschen einsammeln. Und man muss aber dieses Raumschiff gemeinsam steuern. Also einer sitzt dann irgendwie an den Triebwerken und der andere schießt, aber das sind quasi nur so Plätze in dem Raumschiff und man muss quasi hin und her laufen, wenn man zum Beispiel zu dem anderen Geschütz zum Beispiel will. Und das macht ziemlich viel Spaß und ist einfach ziemlich cutesy. Das noch vielleicht als kleiner Tipp, ist aber schon ein relativ alter Titel, aber ist als Partyspiel immer noch ganz cool und natürlich Overcooked.
Ja, Overcooked, Octodad, auch so ein Ding, wo irgendwie man gemeinsam sich koordinieren muss. Das macht immer großen Spaß. Apropos großen Spaß, lasst uns doch etwas mehr Vergnügen noch finden in der Pixeldiskurs Presseschau. Wie ihr wisst, liebe Leute, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben diesmal eine sehr kompakte Presseschau und beginnen mit Nummer 1, einem Lesetipp, den ich mitgebracht habe. Der Artikel trägt den Titel »Schau, wie es wirkt«. Über die Darstellung von Emotionen beim Computerspielen in Gemälden und Zeichnungen von Ivana Kubek und ist von Ludmilla Kvapilova-Klüsner auf paidia.de erschienen. Ich möchte hier unterstreichen, dass es sich wirklich nur um einen Lesetipp handelt, denn es geht nun mal um Gemälde, es geht um Zeichnungen der Künstlerin Ivana Kubek und das ist schwer in Worte zu fassen, ohne dass die Abbildungen vorliegen. Deshalb würde ich sagen, ich kann die Relevanz erstmal unterstreichen oder auch warum ich das wichtig finde. Kvapilova Klüsener schlüsselt nämlich auf, dass sich die Künstlerin Ivana Kubek vor allem mit Emotionen befasst, die im Zusammenhang mit Computerspielen stehen. Tatsächlich sind in ihren Werken, also ihr könnt euch das so vorstellen wie also Gemälde, in denen Personen zu sehen sind, die enthusiastisch Computerspiele spielen und das in einer sehr expressiven, farbenfrohen und überzeichneten Dynamik. Das Besondere daran ist, dass Ivana Kubek vor allem auch die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lässt und also versucht darzustellen, jetzt nicht, wie es aussieht, wie man so als Betrachter jemandem dabei zuschaut, der ein Computerspiel spielt, sondern wie es sich anfühlt, ein Spiel zu spielen und all diese Empfindungen und Assoziationen darum auf die Leinwand zu bringen. Das ist wirklich, es sind wirklich wahnsinnig schöne Gemälde und Zeichnungen und ich kann deshalb nur sehr empfehlen, auf diesen Artikel zu klicken, bei uns in den Shownotes verlinkt. Unbedingte Empfehlung hier. Der Lesetipp, schau, wie es wirkt, über die Darstellung von Emotionen bei Computerspielen in Gemälden und Zeichnungen von Ivana Kubek. Nummer 2.
Von Nicole Carpenter. These game writers made history by going on strike and winning. Wir haben ja schon häufiger über das Thema, Arbeitsverhältnisse in der Gaming-Branche gesprochen. Wir haben auch schon verschiedenste Streiks beziehungsweise Auseinandersetzungen mit Spielen, Firmen, Publishern und so weiter ja auch schon irgendwie im Pixel-Diskurs gehabt. Hier ist jetzt aber das Besondere, dass die Writer der Mobile-App Lovestruck Choose Your Romance am 15. Juli in den Streik gegangen sind und dann eben für 21 Tage in diesem Streik geblieben sind, also die Arbeit niedergelegt haben und dann eben gewonnen haben und jetzt einen Pay-Rise, also eine Erhöhung des Lohns um zwischen 78 bis 94 beziehungsweise 66%. Ich gehe davon aus, dass es hier diese Unterscheidung gibt, weil es eben wahrscheinlich unterschiedliche Typen der Mitarbeit gibt und sich das dann jeweils nochmal unterscheidet. Also was macht ja einen Unterschied, ob ich vielleicht eine halbe Stelle habe, dann macht natürlich vielleicht eine 94-prozentige Erhöhung meines Bruttolohns nochmal einen anderen Unterschied als vielleicht diese 66%.
Hier eine wichtige Zwischenfrage. Die haben teilweise über 80% Lohnerhöhung bekommen, also fast das Doppelte ihres ursprünglichen Lohnes. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich.
Pass auf, the average pay increase is 78, workers told Polygon, while the largest is by 94 and the smallest is up by 66%. Also ja, die haben teilweise das Doppelte bekommen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall, dementsprechend ich kann ja nur immer wieder dafür meine Lanze brechen und sagen, organisiert euch und geht in den Streik. Man kann auch mal gewinnen und kriegt dann halt mehr Geld. Von rumjammern kommt halt irgendwie nichts. Aber das Spannende, was jetzt hier auch nochmal der Fall ist, weil es geht, sonst wäre das ja jetzt irgendwie eine Kurzmeldung im Sinne von, die haben gestreikt und haben jetzt mehr Geld. Aber das Spannende ist dann natürlich auch, dass sie hier nochmal darauf hingewiesen hat in ihrem Artikel, dass jetzt ein wichtiger Punkt ist, dass nicht nur der erste erfolgreiche Streik in eben der Gaming-Branche beziehungsweise von Game-Workers bezeichnet sie das jetzt hier als Berufsgruppe, sondern auch, dass die Leute Frauen, Non-Binary, LGBTQ waren oder People of Colors. Also ich verstehe das so im Sinne von, es gibt keinen heterosexuellen weißen Mann darunter, sondern es ist quasi auch eine diverse Streikgruppe, die natürlich in diesem Kontext von Lovestruck, die eben über Voltage Entertainment, das ist die Firma, auch ein Spiel haben, worin es eben auch um Gay Romance geht, zumindest den Bildern nach. Ich habe das Spiel jetzt selber nicht gespielt, aber das ist 2017 erschienen, wo eben das auch thematisiert wird, wo ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, ob nicht vielleicht auch die Firma dann ja vielleicht ein bisschen linksorientierter ausgerichtet ist und dann vielleicht auch offener gegenüber solch einem Streik ist.
Es klingt auf jeden Fall nicht nach EA und auch nicht nach Epic Games und schon gar nicht nach der Lufthansa. Aber ich freue mich natürlich für die Personen, die dann eine solche Lohnerhöhung erstreiken können. Und es freut mich auch im Branchendiskurs insgesamt, wenn ein solcher Streik gelingt. Aber ich muss sagen, also die Tatsache, dass die Lohnerhöhung auch so massiv ausfällt, das klingt für mich eher schon nach Ausnahmefall. Also ich glaube nicht, dass ein solcher Wurf in einem größeren Kontext und einem anderen Kontext gelingen könnte, weil wenn jetzt Angestellte, üblicherweise streikt man für 2-5%, vielleicht manchmal auch 10% Lohnerhöhung, aber wenn jetzt jemand sagt, ich gehe auf die Straße, ich will irgendwie das Doppelte, dann glaube ich, ist das bei einem größeren Unternehmen schwierig.
Ja, wobei ich finde, das ist auch eher ein Signal beziehungsweise Indikator dafür, was haben die Leute denn bitte vorher verdient?
Ja, oh ja.
Also, weil wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer studentischen Hilfskraftstelle oder so oder wissenschaftlichen Hilfskraftstelle, wo die Leute vielleicht vorher halt irgendwie 1.000 Euro verdienen oder so und dann natürlich diese Berufsgruppe abgeschafft werden soll, ist ein ganz anderes Thema. Deswegen würde ich da jetzt nicht so tief reingehen, aber dann zum Beispiel die gleiche Arbeit wie andere Leute machen und dann auch sagen, ey, ich will dafür, aber weil ich hier vielleicht auch so und so viel Prozent der gleichen Arbeit mache, will ich dafür halt die Hälfte meines Lohnes obendrauf und dann halt irgendwie 1.500 Euro haben. Also dann ist natürlich sowas irgendwie auch ein Stück weit gerechtfertigt, weil vielleicht vorher die Leute echt marginal bezahlt worden sind. Was aber noch ein interessanter Punkt ist, um vielleicht nochmal bei dieser Streikorganisation zu bleiben, ist nämlich, dass normalerweise läuft das ja so ab, dass du eine Streikkasse hast und die wird eben über eine Gewerkschaft organisiert. Jetzt ist es aber ja so, dass nicht immer alle in der Gewerkschaft organisiert sind oder es vielleicht für diese Arbeitsgruppe gar keine Gewerkschaft gibt, die sich zuständig fühlt. Die haben das jetzt so gemacht, dass diese Streikkasse über GoFundMe, über Fundraising dann organisiert wird und dort dann $9,000 zusammengekommen sind. Außerdem auch noch eine Unterstützung, die stattgefunden hat, ist, dass 4,000 Lovestruck Supporters eine Petition unterschrieben haben, um eben auch nochmal diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne, interessante Perspektive darauf, wie kann das vielleicht auch an anderen Stellen funktionieren, dass Leute zum Beispiel sich das davon so ein bisschen abschauen. Wie haben die das jetzt gemacht und wie können wir das vielleicht auch hinbekommen? Aber du hast natürlich recht, es bleibt jetzt erstmal natürlich ein Sonderfall.
Diesen Aspekt, den du gerade erwähnt hast, finde ich nochmal sehr spannend und betonenswert, dass es nämlich auch eine Petition gab seitens der Personen, die dieses Spiel spielen und genießen oder gespielt haben und genossen haben. Denn ich glaube auch, es ist wichtig, so eine gewisse Awareness zu schaffen, um klarzumachen, weil viele Leute interessiert das jetzt vielleicht nicht so, weil es dann auch irgendwie sehr schnell in intrikate, mitunter auch bürokratische Details hineingeht. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch dann Personen vor Augen zu führen, wenn die Autorinnen und Autoren mehr Geld bekommen. Und das trifft auch auf die SchauspielerInnen, auf die SynchronsprecherInnen und so weiter, auf die Game DesignerInnen, Level Designer, was auch immer, zu, dann ist das natürlich auch etwas, was letztlich den Spielenden zugutekommt, ja, weil man eben in einer prekären Arbeitssituation weit weniger gut arbeiten kann und weit weniger die Möglichkeit hat, sich kreativ auszutoben, als man es hat, wenn man zumindest halbwegs finanziell abgesichert und auch fair entlohnt wird für die Arbeit, wenn man auch spürt, die Arbeit, die man macht, wird auch finanziell gewürdigt und nicht so wie bei den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern durch Applaus auf dem Balkon.
Ja, ein letzter Punkt vielleicht noch. Also es gibt tatsächlich auch noch eine Art von Increase in der Vereinigung Unionization, also Gewerkschaftsbildung, wenn man so will.
Unionization,
ja. Ja, seit dem Lovestruck-Streik. Und es wird natürlich nochmal verwiesen auf die Mitarbeiter bei Riot Games und Blizzards, die sich ja auch mittlerweile nochmal stärker engagieren. Also ich denke mal, wir bleiben einfach an dieser Thematik Arbeitsverhältnisse in der Gaming-Branche dran, weil das könnte sich ja durchaus noch weiter spannend entwickeln, eben anhand dieses kleinen Nukleus vielleicht mit Lovestruck.
Super, dann würde ich sagen, wir genießen ein kleines musikalisches Interlude, welches ich einbinde und so finden wir unseren Weg hinüber zum Thema der Woche. Während dieses kleinen Jingles hat sich Tascha mittlerweile verabschiedet. Sie hatte leider noch einen Termin und musste daher vorzeitig die Sendung verlassen. Das hindert uns aber nicht daran, uns dem Thema der Woche zu widmen, nämlich App Stores als Gatekeeper. Wir wollen aus aktuellem Anlass vor allem auch darüber sprechen, inwiefern App Stores für mobile Plattformen, also der Google Play Store und der Apple App Store, als Gatekeeper funktionieren, inwiefern sie diese Funktion wahrnehmen. Und vor allem wollen wir uns zwei Fälle anschauen, Tobi, bei denen das nicht oder weniger gut klappt scheinbar.
Ja, wir nähern uns heute von zwei Seiten dem Thema, nämlich einmal aus der Perspektive der Spieleentwickler, nämlich aus der Perspektive von Charles Games mit dem Titel Attentat 1942, was jetzt zuletzt eigentlich erstmal ohne Probleme auf den entsprechenden App-Stores veröffentlicht werden sollte, wo jetzt dann aber das Problem war, dass es eben sowohl Apple als auch Google erstmal den Riegel vorgeschoben haben. Darauf gehen wir gleich etwas intensiver ein, als auch auf die ja noch laufende Debatte um den, ich sag mal, Gigantenkrieg um Apple und Fortnite bzw. Epic Games.
Das sind so diese beiden großen Debatten, die wir uns anschauen. Wir schieben diese Diskussion um Fortnite, um Epic Games und Apple bzw. ja auch Google, die sind ja auch involviert in diese Geschichte, schieben wir etwas nach hinten, denn wir wollen uns zunächst mal einen Fall anschauen, der sich in den letzten 3-4 Wochen vor allem ereignet hat. Nämlich im Zuge der Portierung von Attentat 1942, dem ersten, soweit ich weiß, dem ersten von der USK aufgrund der Sozialadäquanzklausel freigegebenen Titel in Deutschland, der mit einem dokumentarischen Anspruch ja Nazi-Symbolik und also Hakenkreuze enthält.
Das ist korrekt. 2018 ist die Desktop-Version von Attentat 1942 erschienen. Dort aber eben auch erstmal mit dieser Frage von, kann man das denn jetzt so veröffentlichen oder eben nicht? Und ich habe in dem Kontext, also der aktuellen Veröffentlichung oder wenn man so will, des Mobile Ports, habe ich auch mit Andre von Charles Games gesprochen. Er ist dafür das Marketing zuständig. Und ich bin nämlich auf die ganze Sache aufmerksam geworden über einen Twitter-Post, der schon am 17.07. abgesetzt worden ist von Charles Games, der sich nämlich gerade um diese Thematik dann gedreht hat. Nämlich sie haben gepostet einen Screenshot von einer Meldung von Google, wo nämlich dann drin stand, dass ihr Spiel nicht veröffentlicht werden kann, also abgelehnt wurde. Und dort war dann die Begründung, Zitat, your app contains reference to Nazi, wo ich mich gefragt habe, also Nazi dann in Anführungszeichen auch, wo ich mich dann gefragt habe, hä, was soll das denn überhaupt bedeuten? Was steckt denn hinter dieser Formulierung, contains reference to Nazi dann irgendwie als Tag, als Schlagwort? Und die Frage habe ich dann Andre auch erstmal gestellt.
We can guess, but we don't know. Like until this date, we haven't received like the exact response from Google, what is wrong. We don't know. Like, is it Nazi symbolism? Like, is it historical footage? Is it comics that contain swastikas? Because they do, because it's a historically accurate game. And like, don't having those historically accurate imagery just wasn't an option. So we don't know. All we have are like two very vague reasons not to allow us in a very important markets. And that is what baffles us and disappoints us the most.
Ja, also er sagt jetzt hier im Endeffekt, dass sie gar keine so richtige Antwort von Google bekommen haben, was eigentlich jetzt das Problem war, ob es jetzt Nazi-Symbolik war, dass sie historische Fotografien bzw. Filme benutzen. Teilweise gibt es ja auch Comic-Sequenzen, falls ihr das Spiel nicht kennt, es arbeitet mit so einer Mischung aus Comic-Sequenzen und ich würde es mal Interviews nennen, bei denen man eben Fragen auswählen kann und dann in diesen Comic-Sequenzen eben auch Gegenstände und Co. anklicken kann. Also es ist so ein interaktiver Film, wenn man auf eine gewisse Art und Weise da drauf schauen will. Aber er sagt halt eben auch, naja, sie sind halt ein historisch akkurates Game und sie können halt entsprechendes historisches Bildmaterial nicht einfach rauslassen oder halt Hakenkreuze entfernen. Sie wissen also noch gar nicht so richtig, was jetzt der Grund war. Mittlerweile sind sie auch erschienen auf Apple und auf Google, darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen, aber zu dem Zeitpunkt des Interviews war das eben noch nicht der Fall und ich habe auch nochmal nachgefragt, ob sie denn jetzt eine Erklärung von Google bekommen haben. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen, aber wahrscheinlich werden sie auch keine bekommen haben, sondern einfach nur die Info, okay, ihr seid jetzt irgendwie online oder es ist einfach noch intern. Dazu können wir vielleicht irgendwie auf Twitter nochmal irgendwie dann was posten, aber das ist der aktuelle Stand zum Zeitpunkt des Interviews gewesen.
Das klingt ja schwer nach Algorithmusverarbeitung am Fließband, denn das Ding ist ja, dass Attentat 1942 für den PC bzw. auf Steam schon längst erschienen ist unter der Anwendung der Sozialadäquanzklausel durch die USK, also eigentlich seitens der deutschen Behörden, insoweit dass der Titel geprüft ist und klar ist, das ist so in Ordnung, das können wir machen. Und dann aber eben durch diese automatische Erkennung von Nazi-Symboliken dann einfach der Google Play Store sagt, nö.
Das war auch eine Vermutung von ihm im Gespräch. Ich habe ihn aber dann auch nochmal gefragt, naja, es war ja jetzt nicht das erste Mal, dass euer Spiel abgelehnt wurde, beziehungsweise, dass es da eine Debatte rumgab. Was war denn damals die Thematik beim PC oder der Desktop-Version?
Ja, yeah, okay, so that's actually a more convoluted case, because it was happening at a time where the German law was changing. And up until then, they didn't categorically allow any game that would contain Nazi imagery or Nazi symbols or Third Reich symbols, like categorically, like no matter the context. And so we actually tried it once, but it didn't get the approval. But then the law changed. The law changed that now USK, the office that does the regulatory things, should take into account the context of the game to give it a stamp, or to decide if to give it a stamp or not. And we decided to apply, along with our friends from My Child Lebensborn, which is a mobile game about raising of a post-war child, and it is rooted as well in history, and also uses Nazi imagery to tell its story, anti-fascist story, obviously. And we both applied, they got the approval for a mobile version by USK, and we got an approval for the desktop version. But the thing was that in that case, we could have released the game on Steam, like technically, but we would be risking a lawsuit without the approval, which we wouldn't want to, obviously. So the approval there was by a regulatory body. Steam didn't carry it. The case with Apple and Google is different in that we can't release the game and hope for the best. They are like gatekeeping us before we can even do that. So that's it. But yeah, you're right. Attentat was the first desktop PC game that was released in Germany that contains Nazi imagery and is USK approved. But it doesn't seem to help us in the mobile version.
Also er sagt eben hier auch nochmal, dass sie auch davon ausgehen, wenn sie doch diese Unterstützung von der USK, beziehungsweise nicht Unterstützung, aber diese Freigabe der USK haben und das eben dann als Unterstützung für ihren Case, ihren Fall in diesem Punkt nutzen können, dass es doch eine Möglichkeit sein sollte. Und was ich ganz spannend finde, dass er halt ja hier auch gesagt hat, wie man gerade gehört hat, dass Steam eigentlich keine Rolle gespielt hat, sondern dass sie gesagt haben, naja, wir wollen schon diese USK Approval haben, also diesen Stempel, dass sie das dürfen, weil sie hätten es natürlich veröffentlichen können auf Steam, aber hätten dann entsprechende Lawsuits, also irgendwie juristische Konsequenzen dann haben können. Und das war eben der Punkt, warum sie bei der Desktop-Version das nicht so machen wollte. Und jetzt ist es natürlich nochmal ein anderer Fall bei der Mobile-Version, dass sie eigentlich diesen Stempel schon haben. Also wie er auch sagt, dass sie diesen, also jetzt nicht von der Regierung aus, sondern von der USK eben als Stelle, die sich darum kümmert, dass sie dort den Stempel schon haben und eigentlich damit ja legitimiert sind für den deutschen Markt und jetzt aber Apple bzw. Google da irgendwie einen Riegel davor schieben. Und dann hatte ich ihn aber auch nochmal gefragt, naja, wenn doch die Desktop-Version in ihrer Version doch das gleiche ist wie die App-Version, dann sollte doch da kein Problem sein. Und da hat er dann Folgendes geantwortet.
No, yeah, the game is like identical. We have the same scenes, we have the same story, we have the same grandpa that you are inquiring about. Yeah, the only thing that changed are inputs and some very minor UI things. So yeah, the game is basically the same. But then again, as I said, it's an issue with the stores and with maybe, we still don't know what to think really. If we are too small for them to even care, which is very possible, or if they are just like so ruthless in following their guidelines, despite the fact that like the government or like the actual legal state in those states is prepared. I don't know which one is it. Maybe a combination of both. But yeah, you're right. Like that was my reasoning or our reasoning before that we didn't anticipate this kind of reaction was that the game is identical, so there should be no problem. But obviously there was. And I don't know, is it rigid guidelines? Is it just like they don't want to have any problem and risk anything, so they will just outright ban it? I don't know. maybe we are still too small for the big corporate, you know, gatekeeper they are.
Also er sagt im Endeffekt, das Spiel ist identisch, es gibt ein paar kleinere Eingabeänderungen und so weiter und so fort, aber es gibt jetzt irgendwie keinen Grund, das als unterschiedliche Spiele zu betrachten, das ist an sich identisch, also es sollte eigentlich kein Problem geben. Ob es jetzt eher hier so eine Guidelines-Frage ist oder sonst irgendwas. Und er sagt am Ende des kurzen Ausschnittes ja jetzt gerade hier auch nochmal, dass es eben so ist, dass sie vielleicht auch einfach zu klein sind dafür, dass es sich halt irgendwie für Google oder Apple halt auch irgendwie lohnt, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Oder dass sie auch einfach keine Risiken eingehen wollen mit solch einem Titel, da der eben auch vorweg ja durchaus diskutiert wurde. Oder dass sie tatsächlich auch einfach zu klein sind. Er sagt ja auch nochmal Zitat, was wir gerade gehört haben, maybe we are still too small for the big corporate gatekeepers they are, was ja auch so ein bisschen unser Thema heute ist, diese Gatekeeper-Funktion von Apple, Google und vielleicht auch demnächst anderen epischen Game Stores.
Ja. Da muss man natürlich auch sagen, dass es ein Problem ist, wenn Apple und Google auch dann nochmal Regelungen folgen, die sich nicht decken mit denjenigen der deutschen Jugendschutzbehörden oder überhaupt der Jugendschutzbehörden in dem jeweiligen Land. Denn es wird ja immer pro Land geprüft, ne? Das ist, glaube ich, klar. Aber dann ist dann das Ding, was ich einfach nicht so richtig verstehen kann, ist, warum nicht irgendwie bei so einem automatisierten Prüfverfahren dann irgendwie einfach gecheckt wird, gibt es hier eine USK-Freigabe? Wenn ja, dann bitteschön, wenn nein, dann ablehnen oder sowas, ja. Also vielleicht bin ich da auch einfach in dem Prozess nicht hinreichend drin, aber das ist für mich irgendwie nicht so ganz begreiflich, warum man sagen muss, wir checken irgendwie auf mögliche Nazi-Symboliken, wenn das doch die USK sowieso macht. Oder ist es einfach, ist eine USK-Freigabe für den Store gar nicht erforderlich, weißt du das?
Apple oder Google würde schon eine Problematik haben, wenn sie einen 18er-Titel reinhauen, also der dann ein 18er-Titel wird, der noch keine Freigabe hat. Aber soweit ich mich erinnere, war das ja auch bei Cloy und auch bei Coinmaster eine Thematik, dass das dann nochmal abgeändert worden ist durch, ich glaube, auch Apple selber und dass es keine USK war. Ich bin mir, aber um es ordentlich zu beantworten, ich weiß es nicht.
Also eigentlich, das wäre mal eine interessante Frage, auf die ich aber die Antwort auch nicht kenne, ob nicht eigentlich diese Mobile Stores, Google Play Store und Apple App Store vor allem, nicht im Grunde sich an den USK-Einschätzungen orientieren müssten. Wobei ich weiß, dass, also bei Steam weiß ich, dass es ja nicht so ist. Ne? Also Steam geben oftmals diese USK-Dinger mit an, die USK-Labels mit an, die Alterseinschätzungen, aber so viel, was auf Steam erscheint, hat überhaupt keine USK-Einstufung.
Ja, es wäre jetzt auf jeden Fall nochmal ein Seitenthema. Wir können uns das gerne aufschreiben, dass wir ja vielleicht auch einfach mal Kontakt mit der USK suchen und vielleicht ein Interview führen, um da mal nachzufragen, wie sich das eigentlich jetzt verändert für die, wenn sie solche Store-Geschichten haben und inwiefern sie auch vielleicht mit solchen Stores in Kontakt stehen und so weiter und wie das so abläuft von der Spruchpraxis ist es jetzt nicht, aber von der Einschätzungspraxis und so weiter und so fort und auch was sie noch für eine Handhabe haben. Also weil er hat das ja jetzt hier natürlich irgendwie so ein Stück weit als, ich glaube, Government bezeichnet oder halt irgendwie das Office, das das macht. Aber die USK ist ja eine unabhängige Selbstkontrolle der Wirtschaft.
Die Idee ist, dass man sagt, man weiß, wenn man jetzt eine gewisse mediale Inhalte, eine gewisse Medienbranche, wenn man da einfach nichts macht, dann werden in der Regel Verstöße gegen den Jugendschutz zu verzeichnen sein und dann wird irgendwann der Staat darauf aufmerksam werden und wird dann regulieren müssen, wahrscheinlich. Also geht man als Branche, als Industrie einher und sagt, wir gründen unseren eigenen Verband, in dem Fall die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, die ja, wie ich finde, wichtig zu betonen, ist tatsächlich Teil der Games-Branche ist.
Ja, und also die App-Stores tauchen halt im Endeffekt jetzt so ein bisschen als Türsteher auf, vielleicht auch als doppelten Türsteher und verhinderten in diesem Fall eben die Veröffentlichung eines Spiels. Und wenn wir gerade schon diesen pädagogischen Punkt angeschnitten hatten, war am Überlegen, ob ich es rauslasse, aber ich nehme es mal noch mit rein, dann können wir nämlich diesen pädagogischen Abschnitt vielleicht auch damit zumachen, nämlich mit einer Aussage von Andre. Ich habe ihm nämlich dann auch nochmal gesagt, naja, das ist aber doch doof, wenn jetzt euer Spiel nicht rauskommt auf App Store oder halt auf Google. Das ist doch auch ein Problem dann zum Beispiel für Klassen, die irgendwie ein iPad einsetzen wollen und Co., wo du dann das Spiel spielen willst, wo vielleicht die Anschaffung von so einem Desktop-PC doch irgendwie teurer ist. Und dann habe ich halt gesagt, naja, Mobile-Version wäre doch interessant für Bildungsarbeit. Und darauf hat er nochmal mit Folgendem angeschlossen.
We do offer an education license and discounted volume licensing and like a special education version of Attentat, which is basically identical, but has this special menu where you can access individually all the scenes. And it's been used by teachers, and a lot of teachers actually have been using it also in like in this COVID quarantine situation where they've been assigning like to play at home. But yeah, as you said, it brings a lot of overhead in terms of support, in terms of like different operating systems and different hardware configurations and all that. So it's not as seamless. So yeah, it is one of the reasons why we are looking forward to be approved, A, and B, to finally be released on Android, which still at this point, now we are talking, aren't. And we do hope to get Attentats to more classes.
Also er sagt eben auch hier, dass die entsprechenden Pädagogen sich bei ihm gemeldet haben, dass es in der Covid-Situation ja interessant ist, damit auch zu arbeiten, weil man eben auch sagen kann, ladet euch das runter und spielt es zu Hause, das wird eben verunmöglicht und dass es halt für sie einfach eine wichtige Geschichte ist, auch eben darüber, dass sie ja auch eine Lizenz anbieten für Klassen und ja auch irgendwie quasi einen Bundle-Verkauf machen im Sinne von, du kannst irgendwie 10 Versionen für deine Klasse kaufen, dann wird es billiger, ist es ja auch durchaus auch als educational, also als Bildungsspiel jetzt nicht per se konzipiert, wird aber ja doch dafür eingesetzt und eignet sich auch dafür sehr gut in seiner Aufmachung. Aber damit haben wir vielleicht so diesen Punkt von pädagogischer Konsequenz oder Konsequenz für die pädagogische Arbeit vielleicht auch erstmal so ein bisschen abgeschlossen.
Es bringt aber tatsächlich mich auch auf den eigentlich ja übergeordneten und zentralen Gedanken, dass App Stores natürlich, sei es jetzt der, wenn ich App Store sage, dann meine ich jetzt nicht spezifisch den Apple App Store, sondern ich meine dann auch den Google Play Store. Aufgrund der Relevanz von Mobile Games und von mobilen Plattformen, sowohl bei Kindern und Jugendlichen, aber auch im Einsatz in vielleicht Jugendarbeit, in Schulen, in Bildungseinrichtungen jedweder Natur, aber eben auch insgesamt in der Games-Branche ist es ja klar, dass Mobile Gaming eine zunehmend große Rolle spielt und große Umsätze eingefahren werden über Mobile Games. Das heißt also, die Unternehmen Google und Apple sind hier in einer, haben sehr viel Macht darüber, was erscheint auch. Das ist ja eine ähnliche Debatte, wie man sie bei Steam schon häufiger hat führen müssen. Was erscheint irgendwie weiter vorne im Store? Was wird empfohlen? Ja, wie wird was geordnet und dargestellt? Kann man da überhaupt sichtbar sein? Wir sprechen von Visibility, auch als Indie-Game beispielsweise. Und zugleich aber haben sie auch die Verantwortung, mit dieser Gatekeeper-Funktion in irgendeiner Form umzugehen.
Was ich halt schon sagen würde, sie haben aber auch natürlich die Möglichkeit, dass du ein Spiel, was vielleicht sonst so einem großen Publikum nicht zur Verfügung gestellt worden würde, halt darüber auch zu pushen. Also klar, bist du dann vielleicht nicht ganz vorne in dem App Store in der Ansicht, aber du kannst ja darauf hinweisen, ihr könnt euch das direkt runterladen. Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, wie das eigentlich früher war, dass ich in den 90ern, frühen 2000ern, musste ich in einen Laden fahren. Da musste ich auch irgendwie, zum Beispiel, ich bin damals vom Dorf mit meinen Eltern 20, 23 Kilometer in die Stadt gefahren, dort noch gelaufen, in den Karstadt gegangen, um dort dann irgendwie ein Spiel zu kaufen. Und dann musstest du wieder zurückfahren und konntest es dann erst spielen. Also irgendwie, das war ein Tagestrip, um ein neues Spiel zu bekommen. Während ich halt heute sagen konnte, ach ja, das habe ich im Fernsehen gesehen, das finde ich ganz interessant, das lade ich mir jetzt direkt runter. Und das natürlich auch unabhängig von meinem Standort, ob ich jetzt gerade im Urlaub bin in Marburg oder unterwegs, okay, vielleicht in manchem Funkloch in Deutschland vielleicht nicht, aber es gibt auf jeden Fall einiges an Vorteilen, die diese App-Stores bieten.
Und das ist natürlich vor allem für ein Studio wie Charles Games, die ja relativ klein sind und auch eben darauf achten müssen, noch stärker als vielleicht so die großen Global Player, dass sie tatsächlich auch in irgendeiner Form sichtbar sind, dass sie relativ niedrigschwellig erreichbar sind für Personen, die sich für Attentat 1942 interessieren. Für die ist es natürlich zentral und wichtig, dass sie dann, nachdem sie eine solche Arbeit in einen Mobile Port investiert haben, auch in dem jeweiligen Store erscheinen und sichtbar sein können.
Ja, da können wir sie auch nochmal zu Wort kommen lassen. Nämlich auch eine Frage war, naja, da ist jetzt relativ viel Zeit, Arbeit und wahrscheinlich auch Geld involviert in die Produktion von so einem Spiel. Und ich habe ihr dann halt gefragt, so, naja, was sind denn die Konsequenzen von so einer Ablehnung? Und naja, könnt ihr da nicht einfach Google irgendwie ignorieren und weitermachen? Wo ist denn jetzt das Problem? Ihr seid doch bei Steam unterwegs. Und da hat er Folgendes geantwortet.
There's multiple things to that. The first thing is that Attentat is what we envision a part of three-part series, right? So the third part that is still like in a very much prototypical stage, and I don't wanna, you know, promise anything. But Svoboda 1945 has a release date, and it also contains references to Nazism, obviously, because it's dealing with the end of the war, and there are actually a lot of memories from the end of the war. You were a counter in that game. So one thing is that it's a topic that will be relevant in that game as well. So that's also why it's so important to us. When you're talking about Google Play, we still hope, and we do hope really a lot, that we will be released like at least for the rest of the world. We're still in review process. It might just be bureaucracy taking too long, but losing Android would be a big blow, obviously. Moreover, because I think, at least in the case of Czech Republic, there are much more people using Android laptops, not laptops, Android tablets and Android smartphones who are keen on history, but who wouldn't buy a game on Steam or like on a traditional desktop platforms. So we want to reach those people, like history nerds, or not just history nerds, but people interested in history. So losing Android is, I don't want to say not an option because it might happen, but we don't want to think about that. The fact that it's not available in Germany and probably, I don't know, and if it wouldn't continue not being available in Germany, that would be a big blow as well. Not the one that would make us stop doing those games, but since Germany, as I said, is a culturally relevant market, and also judging from the sales of desktop Attentat, very important market, and yeah, it's like a, obviously like neighboring market, that would hurt us financially. And it's been hurting us financially for some time now because, you know, you're looking forward, preparing all the campaigns and preparing all the posts to launch the game, and like then it doesn't happen in several countries which are important to you. Yeah, that's a shame. And also the fact is that on Google Play, the Attentat is not available or won't be available or was rejected not only from Germany, but also from Russia and France. And like we also have a Russian version. So we have, yeah, if you are asking about money, we have economic interests in this market, obviously, and it's hurting us, and we're a small studio with a very limited budget, so yeah, we're losing money by that. But yeah, I don't know what's going to happen, but I don't think we're going to stop developing those games. Moreover, like Svoboda definitely will come out, because that's been in the works, and it's in a very, like, it's coming together nicely, and it's something we want to do one way or another.
Also es ist eben für sie dann nicht einfach möglich zu sagen, okay, wir gehen eben über diese Problematik hinweg und natürlich ist auch zum Beispiel der tschechische Markt oder auch andere Länder sind nochmal eine andere Dimension, weil es natürlich auch eine unterschiedliche Verbreitung von zum Beispiel iPhones, die ja doch nochmal hochpreisiger sind, wenn man das aktuelle Modell nimmt, im Gegensatz zu Android-Telefonen, die eben in bestimmten Ländern nochmal stärker verbreitet sind. Also in Tschechien zum Beispiel haben die Leute halt eher ein Android-Telefon und auch bei uns ist ja durchaus das Google-Phone oder irgendwie ein Android-Phone doch auch sehr beliebt, außer vielleicht jetzt in bestimmten Apple-Jünger-Kreisen, wenn man so will. Also meine Familie zum Beispiel benutzt irgendwie komplett Apple, aber ich kenne auch Leute, die würden sich nie im Leben ein iPhone kaufen, auch kein gebrauchtes zum Beispiel. Also dementsprechend ist der Google-Markt eben einfach ein relevanter Punkt. Und das, was er ja auch noch gesagt hatte, war, naja, Google ist natürlich auch einfach eine Plattform, wo sie dann auch Leute kriegen, die vielleicht solch ein Spiel nicht sich an einem klassischen Desktop halt gekauft hätten, um es dann dort zu spielen, die vielleicht auch gar keinen Desktop-PC zum Spielen haben, sondern halt echt irgendwie das auf dem Handy machen und dass du dann halt tatsächlich die Leute dann auch kriegst. Also er sprach dann hier von zum Beispiel den History-Nerds und Co., die das dann halt irgendwie auf ihrem Tablet vielleicht spielen.
Jetzt muss man sagen, mittlerweile, seitdem du das Gespräch mit André geführt hast, ist etwas Zeit vergangen und Attentat 1942 ist ja mittlerweile erschienen, ist mittlerweile verfügbar. Das heißt, die Sache wurde geklärt.
Genau, also ich habe am vergangenen Mittwoch, dürfte das gewesen sein, habe ich nochmal kurz mit ihm geschrieben, im Sinne von, ey Leute, habt ihr was Neues gehört? Wo er meinte, ach, witzig, dass du gerade schreibst, wir sind jetzt im Moment mit Google im Chat, mit dem Google Support. Und der Punkt war halt, es gab halt auch viele Leute, die halt auf sie zugegangen sind und gesagt haben, hier, wir wollen euch unterstützen und so weiter. Und darüber sind sie mit Google Check sind sie dann halt in Verbindung gekommen und konnten dort dann halt nochmal ihren Case vortragen und halt sagen, das und das ist das Problem. Und mittlerweile ist es so, dass sie auf Google und auf Apple verfügbar sind. Also Apple tatsächlich sogar einen Moment vorher und mit Google mussten sie anscheinend dann nochmal kommunizieren. Ob es jetzt eine Begründung gab oder nicht, weiß ich leider nicht. Da hatte ich mir jetzt nochmal geschrieben, gab es aber halt noch keine Antwort.
Gehen wir mal davon aus, vielleicht optimistischerweise, dass die einfach tatsächlich der Automatisierung eines Algorithmus zum Opfer gefallen sind und dann nach individueller Prüfung hoffentlich natürlich im Sinne auch der USK und im Sinne der historischen Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges also das Spiel zuzulassen.
Ja, beziehungsweise Attentat 1942 ist jetzt auch irgendwie kein No-Name-Titel, sondern sie haben die entsprechenden Awards, sie haben die entsprechenden Presseartikel und so weiter. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Google dann irgendjemand um die Ecke gekommen ist, in irgendein Büro reingeschaut hat und gesagt hat, ey Leute, ist jetzt nicht euer Ernst? Habt ihr das jetzt echt irgendwie abgelehnt? Wie konnte das denn passieren? Also ich finde, es ist eher ein Zeichen für Google beziehungsweise für Apple, dass da überhaupt so eine Thematik irgendwie nochmal kommen musste, weil es ist ja mittlerweile einfach ein bekanntes Spiel, ein nicht bepreistes Spiel, aber ein Spiel, was entsprechend irgendwie, einfach bekannt ist und natürlich auch so diese ganze Thematik um die Frage der Verwendung von Hakenkreuzen mit solchen Titeln, ja auch zum Beispiel Through the Darkest of Times, aber zum Beispiel ja auch der Verwendung von Hakenkreuzen in der deutschen Wolfenstein-Versionen und so weiter, die jetzt auch nicht unbedingt die sozial adäquatesten Spiele sind, also im Sinne von, dass sie jetzt keinen Bildungsauftrag oder sonst was verfolgen, sondern eher reine Schießereien sind mit natürlich auch einem antifaschistischen Statement, dass sowas jetzt eigentlich kein Thema mehr sein müsste.
Entschuldigung, ich möchte mich von deiner Einschätzung zu Wolfenstein distanzieren.
Ja.
Ich sehe das etwas anders.
Es ist eine andere Herangehensweise. Ich will Wolfenstein gar nicht irgendwie gering schätzen. Ich habe das ja auch mal mit dir gespielt. Deswegen sagte ich ja, es ist ein klar antifaschistisches Spiel, aber wenn man sich Wolfenstein und Attentat vielleicht anschaut, wird man vielleicht jetzt als geneigte Person wahrscheinlich eher zu Attentat greifen und sagen, das spielen wir mal im Unterricht oder so. Also da ist die Diskussion, glaube ich, nicht so stark. Das, was ich aber sagen wollte, war ja, dass die Verwendung von den entsprechenden Symbolen und ein Verweis einfach mittlerweile möglich sein sollte und ja das Spiel identisch ist.
Es gibt aber dann natürlich auch noch den zweiten Fall, den wir uns für die heutige Sendung vorgenommen haben.
Ja, der zweite Fall ist tatsächlich auch irgendwie was begonnen hat mit so einem Moment von, hä, was ist denn jetzt hier passiert? Weil bei Attentat war es ja dieser Twitter-Post, der mich aufmerksam gemacht hat. Und dann gab es jetzt ein In-Game-Event oder Mini-Event in Fortnite, was ich jetzt nicht selber gesehen habe, weil ich kein Fortnite-Spieler bin, aber was quasi dann die Runde durch das Dorf des Internet gemacht hat. Und ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe das Ganze in Audioform, habe ich verwandelt. Und wir würden das jetzt gerade mal eben kurz abspielen, damit ihr nochmal hören könnt, was eigentlich in Fortnite zu sehen und zu hören war.
exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail.
Das war die Audiospur aus dem Clip 1980 Fortnite. Erstmal sehr ominös und wir erklären gleich auch noch genauer, was es damit auf sich hat. Zunächst aber der Fall an sich erstmal sehr nüchtern illustriert. Bei jedem Verkauf, der im Apple Store getätigt wird, verlangt Apple einen 30-prozentigen Anteil. Jetzt ist es so, dass Fortnite natürlich erstmal kostenfrei erschienen ist im Apple Store. Man kann es einfach free-to-play runterladen. Jetzt könnte man erstmal sagen, gut, wo ist das Problem? Das Ding ist natürlich, Fortnite finanziert sich maßgeblich durch Microtransactions, durch den Verkauf von sogenannten V-Bucks, die Ingame-Währung. Und Apple hat die Regulierung, dass auch für Microtransactions diese 30% Umsatzbeteiligung anfallen. Wenn also 10 Euro in V-Bucks investiert werden seitens der Spielerinnen und Spieler, dann bedeutet das, die Entwickler, in dem Fall Epic Games, bekommen 7 Euro, Apple bekommt 3 Euro von diesen insgesamt 10 Euro ab.
Ungefähr, und du musst natürlich noch solche Sachen wie Transaktionskosten und so mit dazu rechnen, aber als grobe Rechnung.
Genau, es ist sehr grob überschlagen, sehr stark simplifiziert, aber das sind auf jeden Fall, also es sind diese 30% eben, dass davon jetzt nicht, der übrige Teil, dass das nicht komplett ausschließlich an die Entwickler geht, ist auch ein wichtiger Hinweis. Jedenfalls, also stößt sich Epic Games an dieser Umsatzbeteiligung seitens Apple, diesen 30%. Sie haben deshalb innerhalb von Fortnite entgegen der Regulierungen, der klaren Regulierungen seitens Apple, eine Möglichkeit implementiert, dass SpielerInnen günstiger V-Bucks erwerben können, wenn sie das Transaktionssystem von Apple umgehen. Ja? Und also dann, jetzt um in dieser vereinfachten Rechnung zu bleiben, zu sagen, du bekommst die V-Bucks im Wert von 10 Euro, bezahlst aber nur 7, wenn du das über unser Transaktionsprinzip machst und sozusagen diese 30% von Apple umgehst, diese reichen wir dann an dich weiter, ja, diese 30%. Jetzt ist es so, dass natürlich, wie vorherzusehen war, Apple daraufhin reagiert hat und gesagt hat, okay, dann verbannen wir jetzt Fortnite aus dem Store, weil sie haben unsere Regeln verletzt. Das heißt, Fortnite ist nicht mehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr im App Store verfügbar. Das Spiel kann noch gespielt werden, aber es werden keine Updates mehr möglich und auch keine neuen Downloads. Das heißt, man kann es noch spielen, wenn man es runtergeladen hat, aber stagniert im Grunde, ist eigentlich in so einer Zeitbubble jetzt gefangen, weil es nicht mehr über den App Store läuft. Das ist erstmal so der Fall, oder?
Das ist so der Fall, und es gab auch den Artikel von Nick Stad, nämlich zu Apple just kicked Fortnite auf die App Store. Und dort gab es eben auch ein Statement, was Apple dann The Verge gegeben hat, also dort, wo auch dieser Artikel erschienen ist, der dann auch das volle Statement dann abgedruckt hat. Und dann hier nochmal als Zitat von Apple, also nicht vom CEO, sondern direkt von Apple dann quasi als Autor, haben sie dann gesagt, today Epic Games took the unfortunate step of violating the App Store guidelines that are applied equally to every developer and designed to keep the store safe for our users. As a result, the Fortnite app has been removed from the store. Epic enabled a feature in its app which was not reviewed or approved by Apple, and they did so with the express intent of violating the App Store guidelines regarding an app payments that apply to every developer who sells digital goods or services. Also du hast im Kern hast du absolut recht. Das, was sie eben halt auch sagen, sie wollen natürlich mit Epic irgendwie weiterarbeiten, aber sie haben kein Interesse, ein sogenanntes Special Arrangement irgendwie für dieses Unternehmen zu machen. Und was sie eben auch sagen, da weiteres Zitat, Epic has had apps on the App Store for a decade and have benefited from the App Store ecosystem, including its tools, testing and distribution that Apple provides to all developers. Epic agreed to the App Store terms and guidelines freely, and we're glad they've built such a successful business on the App Store. The fact that their business interests now lead them to push for a special arrangement does not change the fact that these guidelines create a level playing field for all developers and make the store safe for all users. We will make every effort to work with Epic to resolve these violations so they can return Fortnite to the App Store. Also sie sagen halt eben auch, naja, die haben sich da halt auch irgendwie freiwillig darauf eingelassen. Also es ist eben hier irgendwie kein Zwang oder so, zu uns zu kommen. Und ihr habt natürlich auch gewisse Vorteile dadurch genossen, wodurch man halt auch schon so ein bisschen sagen kann, da ist eigentlich auch implizit so ein Punkt drin von, naja, natürlich wollen wir jetzt auch was vom Kuchen abhaben, und nur weil ihr jetzt so gierig geworden seid und hier irgendwelche Sonderregelungen haben wollt, überlegt doch nochmal irgendwie, wo ihr das halt vorher irgendwie verkauft habt und wo ihr überhaupt das restliche auch Geld auch irgendwie her habt. Also das steckt da ja auch so ein Stück weit mit drin.
Darin steckt vor allem auch implizit, dass es bereits, bevor es zu dieser Eskalation, also zu der Entfernung aus dem App Store kam, möglicherweise schon Bestrebungen seitens Epic Games gegeben hat, auf Apple zuzugehen und zu sagen, wir wollen gerne aus dieser 30%-Klausel raus, wir wollen gerne unser eigenes Transaktionssystem für In-Game-Microtransactions implementieren und Apple diesen Vorschlag eben abgelehnt hat, was jetzt dann prompt zu zwei Dingen führte. Zunächst mal war Epic Games sehr schnell dabei, einen Antitrust-Lawsuit zu starten. Sie haben also sozusagen den Rechtsweg eingeschlagen und verklagen sowohl Apple als auch Google. Es geht dabei hauptsächlich um die Frage des Wettbewerbsrechts, also um die Frage, inwiefern wir bleiben mal beim Falle Apple, inwiefern Apple hier eigentlich ein Monopol herausbildet, das der Konkurrenz oder dem Spiel der Konkurrenz in der Marktwirtschaft schadet. Und sie haben hinzukommend noch diesen besagten Trailer oder dieses Video, dessen Ausschnitt wir vorhin gehört haben, veröffentlicht, nämlich 1980 Fortnite, sowohl in einem In-Game-Viewing in Fortnite selbst, als auch auf YouTube und auf allen renommierten Videoplattformen sozusagen. Es ist also ein Video, das im Grunde in einer Anlehnung an 1984, vielleicht muss man dazu sagen, es ist eine Anlehnung an 1984, die aber selbst schon von Apple vorgenommen wurde. Als Apple den ersten Macintosh veröffentlicht hat, haben Apple sozusagen den Ausbruch aus dem Windows-Zeitalter, wenn ich das richtig verstehe, damit angekündigt.
Ja, beziehungsweise gegenüber dem digitalen Industrieriesen IBM damals, die eben Computerbereich einfach dominiert haben, und dass Apple natürlich auch in den 80er, 90ern sehr stark mit diesem Underdog-Image, mit dem, heutzutage würde man vielleicht sagen, mit dem Hipster-Image so ein bisschen kokettiert hat, um eben immer darzustellen, wir sind die Plattform für die Außenseiter, für die kreativen Genies und so weiter und so fort, womit sie ja auch bis heute noch irgendwie gut fahren, also das aber so als Start von Apple. Also dieses Video gibt's einfach in dem Original schon und im Endeffekt ist das Video von Fortnite jetzt eine Parodie, wenn man so will, auf diesen Clip von Apple, und das zieht sich nicht nur durch den Clip, sondern es gibt halt eine direkte Verbindung von diesem Lawsuit beziehungsweise diesem juristischen Dokument, was Fortnite beziehungsweise Epic jetzt eingereicht haben, nämlich das beginnt direkt auch mit diesem Verweis auf diesen Clip von 1984, dass Apple halt da ja auch in diesem Video kritisiert hat, dass IBM quasi so eine Art Übermachtstellung haben, und das jetzt nämlich dann in dem zweiten Absatz kommt dann dieser Punkt von Fast Forward to 2020 and Apple has become what it once railed against, the behemoth seeking to control markets, block competitions and stifle innovation. Also im Endeffekt werfen sie Apple jetzt eigentlich vor, geworden zu sein, was sie ursprünglich mal quasi selbst kritisiert haben. Da ist jetzt quasi, also Fortnite sieht sich jetzt im Endeffekt eigentlich in der Nachfolgerolle unter Apple, wenn man so will. Zumindest inszenieren sie sich so ein Stück weit so.
Das finde ich tatsächlich auch super spannend, weil ich meine, ich verstehe natürlich, es handelt sich um eine Referenz weniger auf 1984 direkt als auf eine Referenz eine Parodie von Apples Werbespot und sie versuchen dann natürlich so ein bisschen das Ganze dann komisch zu überformen, indem dieser Big Brother, der auf der einer großen Leinwand zu sehen ist und zu einem scheinbar gleichgeschalteten Publikum spricht, in dem Falle dieses Fortnite-Videos eben ein so eine Comic-Darstellung von einem Apfel ist, also es ist ein Animationsvideo mit so einem Apfel, der eine angebissene Ecke oben links hat, aus der auch ein Wurm ragt. Und dann kommt eben ein Fortnite-Avatar angelaufen mit so einer Einhorn-Spitzhacke und wirft diese Spitzhacke in den Screen. Und danach kommt dann noch so eine kleine Texteinblendung, auf die können wir gleich nochmal genauer eingehen. Aber das Ding ist, es handelt sich zweifelhaft, ich verstehe, dass es sich hier um eine Referenz auf diesen Werbespot handelt. Und man kann legitimerweise vielleicht sagen, dass die Instrumentalisierung dieses Stoffs 1984 durch Apple jetzt nicht unbedingt die allertollste ist. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber ich finde die Überformung seitens Epic Games mit Fortnite hier noch etwas perfider. Einfach weil Epic Games ist ja durchaus ein bereits breit etabliertes Unternehmen. Sie gehören zu 48,4%, glaube ich, mittlerweile. Also fast zur Hälfte Tencent, ja, also einem riesigen chinesischen Spielekonzern. Und ich finde es auch problematisch, dass nämlich am Ende dieses Videos ein Text erscheint, der Hashtag Free Fortnite wird beworben.
Ja, und aua.
Vor allem heißt es dann auch Join the Fight. Also ich finde, hier werden die sogenannte Gamer werden hier versucht zu verwenden und aufzuheizen, in dem Bestreben irgendwie zu sagen, wir sind Fortnite, wir sind Epic Games, wir sind die Tollen, wir bringen euch Spielspaß und Vergnügen und Apple ist hier das böse dystopische, der böse dystopische Konzern, den es niederzureißen gilt, Join the Fight. Ich weiß nicht, ob das so klug ist in Anbetracht von Vorfällen, von Harassment und sämtlichen Problemen, die eigentlich irgendwie damit einhergehen, wenn Gamer plötzlich sagen, yeah, I'm gonna join the fight. Ob das unbedingt so der klügste Move ist.
Ja, und also es gibt halt natürlich so beide Perspektiven. Klar sagt Apple, ihr verdient halt irgendwie Geld darüber, dass wir euch auf unsere Plattform lassen. So, ihr seid ja eigentlich auch eine gewisse Art und Weise eine Konkurrenz. Genauso wie man ja sagen kann, Spotify kannst du da auch über den App Store runterladen. Das blockieren wir nicht. Sie könnten ja auch sagen, nö, bei uns gibt's eine Apple Music. Wenn du Spotify willst, dann geh halt irgendwo anders hin. Aber auf der anderen Seite sagen natürlich Epic Games auch, naja, wir bringen halt Fortnite und das führt doch dazu, dass irgendwie Apple ein attraktives Angebot für ihre Leute anbieten, dass ich halt nämlich Fortnite auf ihrem iPhone spielen kann. Also das ist halt so man weiß gar nicht, wem man jetzt eigentlich zustimmen soll, weil natürlich auch diese Perspektive von, naja, eine Plattform ohne Content ist irgendwie auch nix. Aber dieser Move mit dem Video scheint doch dann sehr stark geplant gewesen zu sein, im Sinne von, es handelt sich ein Stück weit auch im Endeffekt einfach über eine geschickte Marketingkampagne, nämlich dass man jetzt einen Move ausgeführt hat, der dazu führt, dass Apple natürlich sagen, Leute, ihr haltet euch nicht an die Spielregeln, wir schmeißen euch jetzt aus dem App Store raus. Und dann halt sagen, aha, okay, super, die haben uns jetzt rausgeschmissen, pack doch jetzt mal bitte dieses Video online, weil das muss ja irgendwann mal produziert worden sein. Und das ist irgendwie eine aufwendige Animation. Ich weiß nicht, wie schnell man sowas herstellen kann, aber ich würde denken, dass es schon irgendwie 2-3 Tage dauert, sowas vorzubereiten und ja auch irgendwie sich konzeptionelle Gedanken darüber zu machen, welche Referenzen will man jetzt nehmen, zum Beispiel dieses Video, was ursprünglich von Apple stammt und das dann zu parodieren. Also es scheint doch dann sehr nach langer Hand geplant oder man hat sowas einfach schon im Schreibtisch gehabt und hat nur darauf gewartet, dass man es irgendwann mal einsetzen kann. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob so eine Stufe 2 jetzt gezündet worden ist.
Ich denke auch, das muss eine orchestrierte Aktion gewesen sein, denn sowohl das ja doch mitunter aufwendig animierte 1980 Fortnite-Video war bereits vorbereitet, aber eben auch umfangreiche Dokumente für eine Wettbewerbsklage, also ein Antitrust-Lawsuit, die müssen vorher bereits schon zusammengestellt worden sein. Und ich würde davon ausgehen, dass es tatsächlich ein sehr präzise geplanter Move war, um zu sagen, wir bringen hier Apple so ein bisschen in Misskredit. Denn man muss natürlich auch sagen, was sie ja machen, indem sie diese Klage koppeln mit einer solchen PR-Kampagne, inszenieren sie den kompletten Rechtsstreit. Die komplette Frage darum, was ist eigentlich jetzt hier rechtlich okay und was nicht, verlagert sich im Grunde eigentlich auch in einen öffentlichen, mitunter auch durchaus öffentlich angeheizten Diskurs. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also ich kann darin wenig, ich kann dem wenig abgewinnen. Ich kann Epic Games hier auch wenig abgewinnen. Man muss auch sagen, auch Epic Games ist jetzt nicht unbedingt in der Wahrnehmung im Games-Diskurs jetzt hier die Jungfrau Maria. Wir denken an die durchaus hitzigen Debatten um den Epic Game Store und dessen Bestreben, Steam-Konkurrenz zu machen. Und da also vor allem die Maßnahme zu sagen, wir schmeißen einfach Geld auf die Entwicklerstudios oder auf die Publisher, sodass sie Exklusivdeals mit uns unterzeichnen. Und da müssen die Leute zwangsläufig unseren Store installieren, Edge Badge. So kann man sagen, ist ein mehr oder weniger fairer Move, aber es ist jedenfalls nichts, was irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung als jetzt sonderlich, hier sind die armen Epic Games, die sich irgendwie durchsetzen müssen gegen ein Marktkonglomerat.
Ja, wobei man aber auch schon sagen kann, also man muss natürlich auch mit einem Disclaimer im Kopf haben, wir beide sind irgendwie Apple-Nutzer, aber ja kein, also wir sind weder von Apple bezahlt oder sonst irgendwas, aber nämlich dann ja die Kritik an Apple trotzdem, dass diese ja zum Beispiel, das hatte ich gelesen, ich glaube, es war der CEO von Spotify, auf jeden Fall kam die Info von Spotify aus, dass sie halt gesagt haben, naja, wir können halt irgendwie solche Sachen halt irgendwie haben, wie dass wir ja zum Beispiel auch das umgehen, dass man sagt, okay, ihr schließt das Spotify Premium Abo auf unserer Seite ab oder so, aber dann kommt Apple halt mit solchen Restriktionen, wie zum Beispiel, dass du noch nicht mal E-Mails an zum Beispiel deine Nutzer schicken kannst und solche Geschichten, die das Ganze über Apple halt irgendwie nutzen. Also es gibt im Endeffekt einfach so eine Art von, naja, könnt ihr machen, aber dann gibt es halt entsprechende Restriktionen, weil man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, wo ist denn das Problem? Fortnite könnte doch so ein Angebot haben, wie zum Beispiel ja Netflix, was du ja zum Beispiel auch auf deinem iPad gucken kannst und du schließt aber das Abo außerhalb des App Stores mit Netflix zum Beispiel auf der Webseite auf und bezahlst es direkt über PayPal. Auch dann hat Apple ja nichts davon. Also sowas gibt es natürlich auch, aber das hat halt entsprechende Konsequenzen, die man sich auch überlegen muss. Und da muss man halt schon sagen, dass wenn zum Beispiel dann Spotify die Problematik hat, dass sie dann vielleicht auch nicht konkurrenzfähig sind mit nämlich Apple Music, dadurch, dass Apple als Plattform, nämlich für dieses Angebot des Programms, da solche Schritte einleiten kann, die dazu führen, dass Spotify dann teurer ist als Apple Music zum Beispiel oder ein schlechteres Angebot, dann wird das dann schon schwierig. Und wenn man das halt nochmal zu Games zurücknimmt, Apple ist natürlich mittlerweile auch ein Anbieter von Videospielen und solchen Geschichten. Also sie können halt natürlich auch ihrer Konkurrenz auf ihrer eigenen Plattform, da sie sowohl den Laden als auch die Spiele quasi besitzen, in denen dann andere Spiele mit den hauseigenen Spielen konkurrieren, wenn man so will, können sie halt auch ihre Konkurrenten schon auch ziemlich in die Ecke drängen. Das ist schon schwierig.
Wobei, ja, also ich finde tatsächlich, ich habe jetzt viele hypothetische Szenarien gehört, aber faktisch ist es ja doch so, Spotify ist nicht teurer als Apple Music. Spotify ist ebenso kostenfrei zum Download zur Verfügung wie Apple Music. Diese Restriktion bezüglich E-Mail-Versand, da kann ich mir eigentlich nur gut vorstellen, dass das aus dem Schutz der Privatsphäre, wo Apple ja nochmal durchaus rigide unterwegs ist, strenger unterwegs ist, was ich persönlich auch begrüße als manch anderes Unternehmen. Ich glaube, daraus resultiert es am ehesten noch. Aber ich finde, also der Kritikpunkt eigentlich, oder sagen wir es mal so, zu dieser Frage von wegen Videospiele anbieten, klar, Apple haben auch ihr Apple Arcade-Angebot, wo sie mitunter als Publisher in Erscheinung treten, dass sie das bewerben und im Store irgendwie auch relativ weit oben platzieren, ist klar. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, das ist ja ein separater Abo-Service, der jetzt nicht, da konkurrieren ja nicht die einzelnen Spiele mit zum Beispiel Fortnite, Nö. Sondern es ist einfach eine Auswahl von Titeln dann innerhalb dieses, dieses Abos und eben nicht außerhalb verfügbar. Da wird sicherlich Fortnite, also Epic Games, niemals auf den Gedanken kommen zu sagen, wir gehen jetzt zu Apple Arcade, allein schon, weil sie dann alle Microtransactions rausnehmen müssen. Aber man kann, glaube ich, legitimerweise sagen, dass Apples Anteil mit 30% an jedem Verkauf mitunter recht hoch ist. Und ich finde es legitim, dass Apple einen Anteil bekommt. Denn sie haben ja sozusagen, sie haben die Infrastruktur, die sie auch zur Verfügung stellen. Sie haben natürlich auch durch, ähnlich wie wir das vorhin mit Google, mit dem Google Play Store besprochen haben, im Falle von Attentat, die Verantwortung, ihren App Store, und das ist ja gar nicht mal so leicht, zu kuratieren, ja, und zu pflegen und zu selektieren und auch dann eben auf die Umsetzung und die Einhaltung von Richtlinien zu achten. Also für eine Umgebung zu sorgen, in der sich dann NutzerInnen und auch mögliche KäuferInnen gerne bewegen und auf diese Art und Weise eben auch neue Titel erkunden können und finden können. Ich denke also, ein gewisser Anteil ist legitim. Ob das 30% sein müssen, das würde ich in Frage stellen. Epic Games ist ja da sehr kompetitiv, auch mit ihrem eigenen Anteil, den sie verlangen im Epic Games Store im Vergleich zu Steam. Auch Google verlangt meines Wissens nach 30%, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da bin ich mir jetzt, ja, genau. Also ich denke, man kann hier legitimerweise diskutieren, ob diese 30% nicht vielleicht einfach zu hoch sind. Aber so ganz, muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich diese Bestrebung seitens Epic Games nicht nachvollziehen.
Ja, vor allem, dann kann man in entsprechenden Wirtschaftsgesprächen und so weiter, dann muss man darüber verhandeln und so weiter. Klar ist die Frage, was ist vorher gelaufen und so weiter. Das ist so ein bisschen wie, wenn man zu einer Prügelei dazukommt und sich dann fragt, okay, wer hat denn hier eigentlich angefangen, so ungefähr. Was ich halt nicht gut finde, das hast du aber ja schon angesprochen, ist so diese Vorstellung von, wir inszenieren uns jetzt irgendwie als Underdog, also halt irgendwie als riesiges Unternehmen, auch irgendwie als Besitzer von einem der, wenn ich dem meist gespielten Free-to-Play-Titel oder erfolgreichsten Titel, zumindest kann ich jeden, weiß ich nicht, 12-Jährigen hier auf der Straße fragen, was jetzt Fortnite ist, und der wird mir erklären können, was es ist. Also da sich irgendwie als so einen Underdog irgendwie zu inszenieren, ob man jetzt halt irgendwie Apple parodieren möchte oder nicht, aber auch so diese Vorstellung von, wir bilden jetzt ein Identitätsmerkmal, nämlich quasi Fortnite-Spieler gegen Apple aus, wo ich halt sagen muss, es tut mir leid, aber ich möchte irgendwie nicht als Fighter, quasi als Krieger für Fortnite jetzt irgendwie instrumentalisiert werden, um deren Wirtschaftsinteressen, weil darum geht es ja im Endeffekt. Es geht einfach darum, wer macht welchen Umsatz, wer bekommt welchen Profit, und dann soll ich jetzt irgendwie als Spieler irgendwie mich da positionieren oder das irgendwie doof finden. Man soll ja auch dann irgendwie diesen Hashtag Free Fortnite dann irgendwie rausgeben. Und klar, natürlich sind auch wir jetzt ein Stück weit an den angebotenen Wurm so ein bisschen angesprungen, an die Marketingkampagne, was es natürlich auch einfach ist. Aber deswegen ja die Kritik, ich finde das dann doch irgendwie sehr, nicht zu sagen perfide, aber schwierig, da dann irgendwie eingespannt zu werden, weil ich finde, es gibt dann irgendwie wichtigere Themen, wo man auch so diesen, also ich fand auch diesen Hashtag Free Fortnite, was so ein bisschen anschließt an solche Geschichten von wegen irgendwie Free, weiß ich nicht, Mandela oder so, also eher so aus einem politischen Kontext.
Free Dennis.
Dennis kenne ich jetzt nicht, aber halt eher
Dennis Yücel.
Ach so, okay, also auf jeden Fall eher im Kontext von politischen Bewegungen halt irgendwie dieses Free so und so verwendet wird, hat es dann doch sehr, sehr komisches Geschmäckle, dass es halt irgendwie eine Politisierung eigentlich von kapitalistischen Privatinteressen geht, wo ich sagen würde, nee, also dann doch lieber Free Workers oder so bei Riot Games oder so. Also da gibt's irgendwie sinnvollere Verwendungen für diese Vorformulierung von Free oder so. Also, weil vor allem, was hab ich denn davon? Warum sollte ich mich denn jetzt dafür einsetzen? Kriegen die Mitarbeiter von Fortnite irgendwie da mehr Geld? Wahrscheinlich auch nicht. Also ich sehe da irgendwie nicht den Grund, warum ich mich da jetzt irgendwie aktiv mit auseinandersetzen sollte, außer aus einer distanzierten, kritischen Perspektive da drauf.
Free Pixel Diskurs. Der neue Hashtag, liebe Leute da draußen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Hatte ich ja schon gesagt. Indem ihr auf unsere Steady-Kampagne geht. steadyhq.com/pixeldiskurs oder auf pixeldiskurs.de und dann auf den Unterstütze uns Button klickt. Außerdem könnt ihr uns natürlich bei Apple Podcasts
und bei Spotify
und bei sämtlichen anderen Podcast-Services. Ganz ehrlich, es läuft einfach über den Abruf eines RSS-Feeds. Ganz ehrlich, ne? Apple Podcasts, die greifen auch nur unseren RSS-Feed ab, der aber nochmal ganz, ganz woanders gehostet wird. Und das macht Spotify auch. Es ist im Grunde also völlig egal. Uns ist es vor allem komplett völlig egal, wo ihr das hört. Hauptsache, ihr hört unsere Sendung.
Was wir mal machen sollten, wäre auch so ein Mini-Event in Fortnite, dass wir da dann so auch auf so einem Reason-Screen, einem riesigen Screen auftauchen. Das würde ich sehr unterhaltsam finden. Bevor wir jetzt hier gleich raus sind, weil ich glaube, wir sind damit auch durch, wir behalten das mal so ein Stück weit im Auge. Das ist ja noch eine ongoing Debate. Würde ich aber sagen, schon mal der kurze Hinweis, wir berichten natürlich auch dieses Jahr wieder über die Gamescom, obwohl wir nicht dort sind, berichten wir dann aus unseren heimigen Wohnzimmern von der Gamescom, können uns dann schön irgendwie in Bademäntel vor den Screen setzen. Falls euch das interessiert, bleibt doch mal irgendwie in der Nähe, weil es wird dann entsprechend nach der nächsten Folge, also die wird es noch geben, wird es dann entsprechende Gamescom-Folgen geben, dazu aber dann nochmal mehr in der nächsten Folge, wenn wir das auch nochmal intern genau geklärt haben, was wir so alles vorhaben. Aber es bleibt spannend. Gamescom 2020 mit Pixel-Diskurs. Uiuiuiui.
Genau, eine Folge haben wir noch davor und wir hoffen, dass ihr uns auch in der nächsten Woche wieder Gesellschaft leistet. Bis dann, macht's gut.